Radio Wohnzimmer. Menschen im Gespräch mit Sigrid Flenger.
Freut mich, dass Sie uns zuhören, wenn uns Christian Bartauner heute davon erzählt, warum in den größten Teleskopen der Welt Technik aus Südtirol steckt. Der Ingenieur aus Frangard hat bei der Entwicklung dieser Teleskope mitgearbeitet. Überdies, für seine Doktorarbeit forschte der Südtiroler am CERN in Genf. Christian Bartauner hörte einen Vortrag von Stephen Hawking und er traf auf den Nobelpreisträger Peter Higgs, dass er so weit kommen würde, dass er einen wesentlichen Beitrag zur Weltraumforschung leistet, hätte Christian Bartauner unmittelbar nach der Matura, die er an der Gewerbeoberschule im Bozen abschloss, nicht gedacht. Denn er wollte eigentlich nicht unbedingt zum Studieren nach Graz gehen. Wie es dann doch dazu kam, wird uns Christian Bartauner heute erzählen. Willkommen im Radio Wohnzimmer.
Vielen Dank für die Einladung.
In der Atacama-Wüste in Chile entsteht das größte Teleskop der Welt. Das europäische Milliardenprojekt soll bis 2030 fertig sein und dann perfekte Bilder von Planeten und Galaxien aus dem Weltall liefern. Bemerkenswert, Südtiroler Komponenten wurden eingebaut. Es geht um einen hochtechnologischen Spiegel, gefertigt von der Bozener Firma Microgate, für die Sie arbeiten, Christian Bartauner. Wie funktioniert denn dieser M4-Spiegel?
Ja, es ist ein sogenannter adaptiver Spiegel. Der ist ein sehr dünner Spiegel von ca. 1 bis 2 mm Dicke, aber mit 2,5 Metern im Durchmesser. Und da sind auf der Rückseite bis zu 5300 Aktuatoren angebracht, sogenannte Kolben, die aber nicht starr mit dem Spiegel verbunden sind, sondern über ein Magnetfeld funktionieren. Und die bewegen den Spiegel in jedem Punkt, wo sie sich befinden, nach vor oder nach hinten und verzerren somit die Oberfläche dieses Spiegels, um die Störung der Atmosphäre auf das Licht vom Weltall, also von den Objekten, die man beobachtet, ausgleichen zu können.
Das ist dann kein starrer Spiegel, wie wir ihn kennen im Bad zum Beispiel, genau. Sondern ein beweglicher Spiegel.
Ja, genau. Also er bewegt sich nicht nur, dass man ihn in X- und Y-Achse bewegt, sondern wirklich verbiegt die Oberfläche. Nur im Hundertstel Millimeter Bereich, aber das genügt, um eben das Licht wieder gerade zu biegen, das durch die Atmosphäre gestört, verzerrt wurde.
Heißt das, dass der Spiegel, dieser M4-Spiegel aus Südtirol geliefert wurde in der Gesamtheit oder wurden da nur Teile geliefert?
Also wir haben die ganze Elektronik entwickelt und gefertigt, eine Partnerfirma, mit der wir im Konsortium zusammenarbeiten, die ADS in Lecco, die hat die Mechanik entwickelt und gebaut. Und wir zusammen liefern die gesamte Struktur, die den Spiegel hält. Der Spiegel selbst, also das Glas selbst, wurde von einer anderen Firma, die vom Kunden beauftragt wurde, gefertigt und von uns dann von der Partnerfirma vor allem mit den Magneten bestückt auf der Rückseite und die optische Beschichtung gemacht, dass er reflektiert.
Und von Ihnen selbst, also jetzt von Ihnen speziell, Christian Bartauner, selbst stammt was? Was haben Sie beigetragen, Sie ganz im Speziellen?
Während meiner Arbeit entwickle ich elektronische Schaltungen, also sogenannte Platinen mit verschiedenen Bauteilen und Chips oben, die die Daten von den Sensoren, von den Kameras einlesen und die Kommandos zu dem Spiegel schicken. Diese elektronischen Schaltungen werden vollkommen im Haus entwickelt. Dann getestet und auch die Chips, die oben sind, schreibe ich das Programm, also die sogenannte Firmware, damit sie eben diese Aufgaben ausführen, die sie ausführen sollen.
Und Sie sind bei Microgate seit 2011 beschäftigt,
genau.
Und haben immer in diesem Bereich gearbeitet.
Ja.
Sie waren ja schon mal in Chile und haben auch andere Teleskope gesehen, denn von dem wir jetzt sprechen, den gibt es ja noch nicht, der wird erst 2030 fertig sein.
Genau, der ist gerade im Bau.
Aber andere gibt es?
Es gibt die VLT-Teleskope, die quasi auf dem Berg gegenüberliegen. Bei denen, das sind vier große Teleskope, auch optische Teleskope. Bei denen einer von den vieren hat auch einen adaptiven Spiegel. Das war der letzte, der größte adaptive Spiegel, den wir bisher gebaut haben. Und 2012 ist der von uns geliefert worden und dann ein, zwei Jahre später in Betrieb gegangen. Der arbeitet seit der Zeit dann bei einem von den vier Teleskopen zuverlässig und hat seine Leistung gebracht bis jetzt. Und dann sind noch Radioteleskope in Chile, in der Atacama-Wüste, auf dem Shainantua-Hochplateau auf 5000 Metern Meereshöhe, wo wir das sind 66 Radioteleskope, 25 europäische, 25 amerikanische und 16 japanische. Und von den europäischen Teilen, also Antennen, haben wir die Steuerung und die Telemetrie gemacht.
Nochmal zurück zu den Spiegeln. Wir haben es ja schon erwähnt. Also ohne diese Spiegel könnte man die Galaxien, die Sterne nicht so gut sehen, weil es eben immer wieder Verzerrungen geben würde, würde man wahrscheinlich nur sein verschwommenes Bild sehen.
Genau, dadurch, dass das Licht, das von diesen Objekten zu uns reist, durch das Weltall und Tausende bis Millionen Lichtjahre braucht, wird dann aber eben durch unsere Atmosphäre, die die Erde umgibt und uns zum Glück schützt, verzerrt. Und damit kann man dann nicht mehr gestochen scharf sehen. Das ist wie so ein Flimmern auf der Autobahn, was man oft kennt bei heißem Asphalt im Sommer, wo einfach das Flackern ist. Und das passiert eben mit dem Licht durch die Atmosphäre. Und genau diese Verzerrung wollen wir korrigieren.
Sie haben wahrscheinlich schon öfter durch diese Teleskope durchgeschaut. Vielleicht nicht durch diese in der Chile, aber durch andere. Was ist denn das Faszinierendste, was Sie bisher gesehen haben?
Das Faszinierendste, würde ich sagen, ist die Whirlpool-Galaxie, heißt das. Das sind zwei Galaxien oder eine Galaxie und ein Nebel nebeneinander. Und die Galaxie mit ihrer Gravitation zieht Materie von dem einen anderen Objekt ab. Und man sieht so quasi zwei Spiralen und eine Verbindung zwischen den zwei Spiralen. Und das war so faszinierend, weil ich mit meinem privaten Teleskop habe ich den leicht gesehen, dieses Objekt, so wie ein verschwommener Nebel. Aber dann habe ich eine Kamera von einem Freund an mein Teleskop gebaut und eine Aufzeichnung gemacht. Und dann habe ich das wirklich schön gesehen. Und das war so toll, weil man dann einfach mit einem technischen Hilfsmittel hat man dann viel mehr herausbekommen aus demselben Teleskop, meinem Teleskop, als wie wenn man einfach nur reingeschaut hat. Und genau das wird auch bei den großen Teleskopen gemacht. Also da schaut keiner mehr mit dem Auge rein. Das sind Kameras, die die Signale aufzeichnen und dann die Bilder generieren.
Christian Badauner, wenn Sie so ins Weltall schauen, haben Sie dann den Eindruck, dass die Erde so klein ist und werden dann die Probleme der Erde auch klein?
Schon ein bisschen, muss ich sagen. Also wenn man nur an die Dimensionen denkt, wenn man da mit einem Teleskop ins Weltall schaut, also zum Beispiel unsere Nachbargalaxie Andromeda, ist 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Das heißt, das Licht braucht 2,5 Millionen Jahre, um überhaupt zu uns zu kommen. Und das ist unsere Nachbargalaxie in der Kategorie von Galaxie, wie auch wir sind, also Spiralgalaxie mit einer gewissen Größe. Dann sagen wir, würde man, wenn man jetzt von Andromeda auf uns herunterschauen würde, würde man dann die ersten aufrechtgehenden Affen oder eben, was über 2,5 Millionen Jahre in der Vergangenheit auf der Erde passiert ist, sehen. Und wir hier jetzt auf der Erde beschäftigen uns ziemlich mit Kleinigkeiten im Vergleich zur gesamten Welt. Aber ja, das ist immer der Fokus, sage ich, wie man Dinge betrachtet.
Christian Badauner, wir haben es ja schon kurz erwähnt, bevor wir eben dieses Intro auch wieder vergessen. Wir haben es ja schon erwähnt, dass Sie auf die Gewerbeoberschule gegangen sind und dann nicht daran gedacht haben, eigentlich zu studieren. Heute unvorstellbar, denn Sie haben einiges schon hinter sich gebracht, was jetzt Forschungsarbeit betrifft. Wir werden später noch darauf zu sprechen kommen. Sie sind ausgeschieden aus der Gewerbeoberschule und sind erst einmal zum Staplerfahren gegangen. Also Sie sind auf einem Stapler gesessen und dann?
Ich habe quasi im Sommer nach der Matura bei der Obstversteigerung Simonskron als Staplerfahrer, als Saisonarbeiter angefangen. Am Anfang von der Saison ist da nicht so viel Stress noch und dann hat man ein bisschen Zeit, totzuschlagen auf dem Stapler sozusagen. Und da habe ich mir dann ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, dass ich eigentlich dadurch, dass ich Matura gemacht habe und den Militärdienst aufschieben konnte, und eigentlich meine Freunde, die eben eine Lehre gemacht haben, mussten noch Militärdienst leisten. Das eine Jahr Militärdienst oder Zivildienst, was auch immer. Aber dieses Jahr musste ich nicht mehr machen und dachte, jetzt habe ich eigentlich so gesehen ein Jahr gewonnen. Dann dachte ich mir, ich könnte ja eigentlich mal ein Jahr studieren gehen, aus Interesse, weil es wird dann sicher so sein, dass wenn ich dann in dem Bereich arbeite, wird ein Ingenieur, der eben studiert hat, mir Aufträge geben, was ich in der Arbeit zu machen habe.
Sie meinen jetzt in der Genossenschaft?
Nein, im späteren Leben in meiner Arbeit.
Aber Sie wussten noch nicht genau, was Sie machen wollen?
Nein, ich hatte noch keine fixe Arbeit gesucht. Aber ich wusste, es wird dann wenn ich in dem Bereich bleibe, so sein, dass ein Ingenieur dann entscheidet, was man macht. Und wir als Maturanten, Techniker, dann werden das ausführen, nicht? Und ich wollte halt aus Interesse wissen, was er dazu leisten musste, um eben dann als Ingenieur zu bestimmen, was wir machen müssen. Und dachte, das wäre wohl interessant, mal ein Jahr studieren zu gehen.
Und dann sind Sie nach Graz gegangen und an die Uni und dann haben Sie auch gedacht, das ist ja ganz schön interessant hier. Es gab einen Moment, wo Sie eine Prüfung bestehen mussten und richtig erfahren haben, was Praxisbezug bedeutet.
Es war dann auf der Uni so, dass bei vielen Vorlesungen immer mehr die Theorie auf die Praxis bezogen wurde, eben auch wie bei den Mechanikvorlesungen, wo dann eben die Aufgaben nicht mehr darin bestanden haben, eine mathematische Gleichung oder so zu lösen, sondern es ging dann als Aufgabe darum, zum Beispiel die Kräfte zu berechnen von einer Satellitenschüssel, die beim Eingang vom Nachrichtentechnikinstitut aufgehangen ist, oder eben zu berechnen, wie Tarzan an der Liane schwingt und eben als Pendel berechnen, mit, wenn er von der Höhe startet, wie lange es dauert, bis er dann stehen bleibt, also bis er dann gerade nach unten hängt. Und solche Aufgaben haben mir dann wirklich auch gezeigt, für was wir diese gesamte Mathematik und so brauchen. Und das war schon sehr interessant und auch sehr, sehr toll dann.
Sind Sie eigentlich dann durch dieses Studium gekommen mit wenig Aufwand und auch ziemlich schnell?
Wenig Aufwand würde ich nicht sagen. Es ist schon ein schweres Studium. Ich hatte das Glück durch die Gewerbeober, dass ich recht gut vorbereitet wurde in den technischen und mathematischen Fächern. Das heißt, das erste halbe Jahr, vielleicht das erste Jahr, war es dann schon nicht schwierig, weil wir vieles schon kannten gegenüber anderen Oberschulausbildungen. Aber dann ab dem ersten Jahr war alles auf dem gleichen Niveau und dann wurde es wirklich, sagen wir, da musste man sich schon reinhängen, um die Prüfungen dann zu bestehen.
Sie haben eine Diplomarbeit gestaltet und zwar auch in Zusammenarbeit mit einer Firma, Philips Semiconductors. Und das war sicherlich auch ein ganz interessantes Thema. Wollen Sie uns das noch mal ein bisschen erklären, was Sie da genau gemacht haben?
Ja, ich habe da diese Datenübertragung analysiert für diese RFID-Chips. Das sind diese Chips in den Zutrittskarten, diesen Badges, wie man es heißt, oder auch mittlerweile bei den Skipässen, wo man nur mehr ranhalten muss, diese Karte und nicht mehr irgendwo reinstecken. Diese RFID-Chips haben normalerweise eine geringe Datenrate von ein paar hundert Kilobit pro Sekunde bis zu 800-900 Kilobit pro Sekunde. Und ich sollte zuerst in einer Simulation und dann auch ein bisschen in Praxis herausfinden, mit welchen Codierungsmethoden man diese Datenrate erhöhen könnte, um eben in der gleichen Zeit einfach mehr Daten übertragen zu können. Da bin ich dann bis zu einer Verzehnfachung der Datenrate gekommen, laut Simulation, und habe dann auch ein Modell in der Praxis umgesetzt.
Sie haben dann auch, ich weiß nicht, war das in diesem Fall, zwei Patente auch angemeldet?
Ja, also die Firma hat dann diese Codierungsmethode patentieren lassen und hat zwei Patente auf diese Methode angemeldet mit meinem Namen drauf und dem Namen von meinen Arbeitskollegen, die mit mir das erforscht haben und entwickelt haben.
Es ging ja alles ziemlich schnell. Sie sind nämlich ziemlich bald dann zum CERN gekommen, also zu diesem berühmten CERN nach Genf, wo es diesen Teilchenbeschleuniger gibt. Der, ja, faszinierend. Haben Sie das mal, den haben Sie selbst gesehen wahrscheinlich?
Ja, mehrere Male konnte ich zu den Teilchendetektoren und auch zum Teil vom Beschleuniger runtergehen im Rahmen von Führungen oder mit Arbeitskollegen, die Führungen gemacht haben. War ich schon mehrmals unten, ja.
Ist der so groß, wie man sich den vorstellt? So lang?
Ja, der ist wirklich so lange. Also es sind 27 Kilometer im Umfang der Beschleuniger. Das heißt, normalerweise, wenn man jetzt wirklich viel von dem Beschleuniger muss abgehen oder abfahren, nimmt man ein Fahrrad in einem Tunnel unter der Erde und fährt dann einen Teil ab. Über der Erde fährt man dann mit dem Auto wirklich von einer Ortschaft zur nächsten, um zum Beispiel dann zu einem Detektor runterzukommen. Der Atlas-Detektor ist direkt beim Hauptzentrum vom CERN an der Grenze Schweiz-Frankreich.
Was ist ein Atlas-Detektor?
Es sind vier Detektoren. Eben einer heißt Atlas, einer ALICE, dann CMS und LHCb. Und im Atlas ist der am nahegelegensten zum Hauptzentrum.
Was macht der?
Die zeichnen alle die Teilchen auf, die durch die Kollisionen von diesem Teilchenbeschleuniger entstehen. Und jeder hat ein anderes Prinzip, um diese Teilchen zu detektieren, aufzuzeichnen. Da es in der Wissenschaft so ist, dass wenn man ein Phänomen beobachtet, nur einmal beobachtet, dann gilt es nicht als bewiesen. Man muss es aus unabhängigen Quellen beobachten und mehrmals. Und eben damit das bewerkstelligt werden kann, sind eben entlang dieses Teilchenbeschleunigers bis zu vier Detektoren.
Aufzeichnungsgeräte,
die verschiedene Schichten haben und sehr komplex und sehr groß sind. Und eben mit unterschiedlichen Prinzipien arbeiten, dass man dann, wenn eben zwei von diesen Detektoren das gleiche Teilchen entdeckt haben, eben dieses Higgs-Teilchen, dann gilt es als bewiesen.
Können Sie uns noch mal wiederholen, was dieser Teilchenbeschleuniger eigentlich genau macht? Oder worum es generell dort geht?
Es geht um sogenannte Grundlagenforschung. Das heißt, man will verstehen, wie die Teilchen, die Atome, wie die Sachen funktionieren, wie die zusammenhängen, wie die sich beeinflussen, um eben da dann Rückschlüsse zu ziehen zu können, um größere Strukturen und die Funktionsweise quasi am Ende unserer gesamten Umwelt und des Weltalls herauszufinden. Man kann mit den kleinsten Teilchen anfangen, wie beim Teilchenbeschleuniger am CERN, oder man nimmt die größten Teleskope der Welt und beobachtet die größten Strukturen im Weltall, wie Galaxien. Und dieser Teilchenbeschleuniger hat eben teilweise zwei Röhren, in denen werden die Teilchen, es sind meist Protonen, die beschleunigt werden in entgegengesetzte Richtung. Dort, wo diese Detektoren sind, werden diese Teilchenstrahlen dann aufeinander gelenkt, sodass die Protonen kollidieren, dann eine richtig große Energie erzeugen. Aus dieser Energie entstehen neue Teilchen, die man dann eben mit den Detektoren aufzeichnet, um eben zu verstehen, wie diese Zusammenhänge funktionieren.
Christian Batauner, und wir haben es kurz erwähnt, Sie haben Ihre Doktorarbeit am CERN in Genf gemacht. Ist auch fast ein wenig ein Zufall gewesen, dass Sie da hingekommen sind.
Es kommt jedes Jahr mehrmals ein Vertreter der österreichischen Beteiligung am CERN, also an die TU Graz, wahrscheinlich an allen österreichischen Unis, und hält einen Vortrag über das CERN und welche Möglichkeiten es gibt, dort eben Diplomarbeiten, Doktorarbeiten und sowas zu machen für uns Studenten. Und zwei Studienkollegen von mir haben gesagt, die gehen da zu diesem Vortrag und ich soll mitkommen, dann bin ich mitgekommen. Am Ende haben sie sich dann für das Doktorandenprogramm beworben und haben mich überredet, auch mich zu bewerben. Und dachte ich, ja, bewerben, das kann man ja mal.
Und wurden abgelehnt.
Und wurde abgelehnt, genau. Und dann kam nochmal dieser Vortrag auf der Uni und meine Kollegen, die schon angenommen wurden, wollten nochmal reden mit dem Herrn. Und als wir dann nach seinem Vortrag mit ihm geredet haben, hat er eben gefragt, wie es halt der Bewerbung gelaufen ist. Und die zwei Studienkollegen haben gesagt, ja, super, sie sind angenommen worden. Und ich habe gesagt, ja, ich bin abgelehnt worden. Dann hat er gesagt, das gibt's nicht, das kann nicht sein. Und er wird da sofort nachfragen am CERN, wieso sie mich abgelehnt haben. Und dann hat er mich angerufen und das war eigentlich das Problem, dass ich mich ja über das österreichische Doktorandenprogramm beworben habe, aber italienischer Staatsbürger bin. Und das haben sie dann nicht verstanden, wieso ich mich über das österreichische Programm beworben habe. Und er hat gesagt, ich muss mich unbedingt nochmal bewerben, weil er will das unbedingt, dass das richtig gestellt wird. Dann habe ich einfach die Bewerbung nochmal abgeschickt.
Und Sie sind dann am CERN gewesen und haben auch erst einmal gestaunt, wie es da abläuft. Sie haben einen kennengelernt, einen, der da arbeitet, es muss ein Wissenschaftler gewesen sein, der Französisch, Italienisch, Englisch gesprochen hat und da haben sich gedacht, das ist ein internationales Umfeld, das interessiert mich schon sehr, oder?
Bevor ich dann die Doktorarbeit zugesagt habe, bin ich ans CERN, eben um zu verstehen, was ich in der Doktorarbeit machen soll, und habe mit dem zugewiesenen Betreuer dort geredet, der zufälligerweise ein Italiener war. Und er hat mir dann erklärt, um was es geht bei der Doktorarbeit, die ich machen soll. Und hat mit mir auf Italienisch gesprochen. Dann, wenn ein Arbeitskollege kam rein und dann hat er mit dem nach meinem Satz gleich auf Französisch weitergesprochen, hat dann den Satz beendet, mit mir wieder Italienisch geredet. Dann hat er einen Anruf bekommen, hat auf Englisch geantwortet und das einfach von Beendigung eines Satzes zum nächsten die Sprachen gewechselt wie nichts, also ohne mit der Wimper zu zucken sozusagen. Das hat mich schon ein bisschen beeindruckt.
Ja. Und in Ihrer Doktorarbeit ging es dann darum, die Daten so zu komprimieren, und zwar direkt in der Elektronik, dass in Echtzeit zu komprimieren sogar, dass man weniger wegschmeißen muss. Was bedeutet das?
Ja, diese Teilchendetektoren produzieren eine große Menge an Daten, wenn diese Kollisionen passieren. Und man schafft es technisch nicht, all diese Daten dann herunterzuladen von diesen Detektoren und sie irgendwo zu speichern. Und deshalb wird mit verschiedenen Methoden entschieden, welche sozusagen Events sind wichtig und werden herausgelesen und gespeichert und welche eben will man ignorieren. Die Idee war nun, wenn man direkt in der Elektronik, die eben ganz nahe, am Detektor sitzt, Daten komprimieren könnte, dann müsste man quasi weniger Daten wegschmeißen und könnte mehr Daten herauslesen. Deshalb sollte ich eine Datenkomprimierung in Hardware, also in der Elektronik, entwickeln, die verlustlos die Daten komprimiert, und dann kann man die komprimierten Daten auslesen.
Und Sie haben dann diese Doktorarbeit innerhalb von wann abgeschlossen?
Ich habe sie innerhalb von circa 4 Jahren mit Schreiben der Arbeit selbst abgeschlossen, ja.
Ist das dann gelungen? Also haben Sie das erforscht und etwas gefunden?
Ja, ich konnte beweisen, dass mit einem Komprimierungsalgorithmus, den ich aus verschiedenen anderen bereits bestehenden Algorithmen zusammen kombiniert habe, es möglich ist, circa 50% der Daten zu komprimieren. Also könnte man doppelt so viel Daten herauslesen mit der Komprimierung als ohne. Und das in Echtzeit, also ohne, dass man muss etwas zwischenspeichern, sondern direkt, während die Daten produziert werden, werden sie komprimiert und rausgeschickt.
Glauben Sie, dass die Ergebnisse Ihrer Forschung auch in die Anwendung gekommen sind?
Das kann ich nicht sagen, da diese Teilchendetektoren, als ich dort gearbeitet habe, wurden sie ja gebaut und wurden dann bereits, also es wurde dann ja der Teilchenbeschleuniger in Betrieb genommen. Und das heißt, man hat dann an einem Upgrade gearbeitet, wo eben meine Komprimierung dann reinkommen sollte. Aber das wird dann erst beim nächsten Mal, wo dieser Teilchendetektor abgedatet wird, in ein paar Jahren, nachdem ich meine Doktorarbeit beendet habe, eingesetzt. Und ich weiß nicht, ob sie sie effektiv dann in dieses Upgrade eingebaut haben oder nicht. Kann auch sein, dass es erst beim nächsten Upgrade dann vielleicht kommt.
Als Mitarbeiter beim CERN haben Sie natürlich auch manche Vorteile gehabt. Während Sie beim CERN waren, wurde der Teilchenbeschleuniger, LHC heißt der, genau, in Betrieb genommen.
In Betrieb genommen.
Und Sie konnten dabei sein?
Und ich konnte da, ich war da noch vor Ort und war dabei und man hat natürlich dann auch gefeiert. Es war wirklich sehr interessant, es war wirklich eine gute Zeit dort, weil als ich angefangen habe, da bin ich noch zu den Hallen unter der Erde runter, wo diese Teilchendetektoren dann reinkommen sollten und die waren noch fast leer. Und eben eineinhalb Jahre später ist dann alles quasi gebaut gewesen und es hat dann angefangen zu arbeiten, der Teilchenbeschleuniger und die Teilchendetektoren, und das war dann schon sehr interessant, da dabei zu sein.
Also Sie haben sogar den Aufbau miterlebt,
genau,
von CERN oder halt von dem Teilchenbeschleuniger.
Ja.
Und bei dieser Feier haben Sie auch Nobelpreisträger kennengelernt?
Ja, es sind einige Nobelpreisträger auch vor Ort gewesen und am CERN hat man öfter mal interessante Persönlichkeiten im Restaurant oder am Flur getroffen und war schon sehr interessant, ja.
Sie haben auch einen Vortrag gehört von Stephen Hawking. Das ist ein Physiker, der sehr bekannt ist.
Genau, also eine sehr große Persönlichkeit, vor allem in der Physikwelt. Er hatte in früherer Zeit ein Büro auch am CERN. Er ist Engländer, also normalerweise Professor in England, Cambridge oder Oxford. und hatte aber auch ein Büro am CERN. Als ich dort war, war er dann nicht mehr direkt am CERN, aber er kam einmal einen Vortrag halten und da konnte ich natürlich dabei sein.
Und dann haben Sie gesehen, wie er sich zu verständigen weiß. Er hat nämlich einen Sprachcomputer gehabt und er hat nicht viel bewegt, um sich zu verständigen.
Ja, also Stephen Hawking hat in jungen Jahren die Diagnose Multiple Sklerose bekommen, soweit ich weiß, und war dann, als er am CERN war, schon sehr gezeichnet von dieser Krankheit. Er war im Rollstuhl, er konnte weder Hände noch Füße bewegen. Im Grunde hat er den Sprachcomputer, der für ihn das Sprechen übernommen hat, er konnte auch nicht sprechen, mit zwei Muskeln im Gesicht gesteuert. Ich glaube, eine Augenbraue und ein Muskel auf der Wange oder so. Er hat dann quasi den Computer, Sprachcomputer gesteuert, der dann für ihn diesen Vortrag hielt, je nachdem, was er eben angesteuert hat, was er sagen sollte, dieser Sprachcomputer.
Diesen bekannten Wissenschaftler Peter Higgs, der das Higgs-Teilchen oder zumindest die Idee vom Higgs-Teilchen entwickelt hat, oder? Hat es
genau,
nicht gefunden?
Genau, er hat das Higgs-Teilchen postuliert. Nein, gefunden haben hat wir es dann am CERN.
Ja, genau.
Also das
und er
erste
hat es
Mal
aber
real
gewusst,
gefunden, haben wir es am CERN. Er hat die Theorie aufgestellt, dass es dieses Higgs-Teilchen geben muss, zusammen mit zwei anderen Physikern hat er dafür den Nobelpreis bekommen. 2012, ich war dann nicht mehr am CERN, wurde effektiv dann das Higgs-Teilchen das erste Mal entdeckt am CERN mit diesen Teilchendetektoren. Man hat es also bewiesen, dass diese Theorie von Peter Higgs richtig ist und dass es dieses Teilchen gibt.
Es wird ja auch als Gottesteilchen bezeichnet und Sie sagen, das finden Sie jetzt ein bisschen nicht so ganz glücklich gewählt.
Ich finde das ein bisschen übertrieben. Also ich bin kein Physiker, aber so viel ich verstanden habe, kommt dieses Higgs-Teilchen von diesem Higgs-Feld und das Higgs-Feld gibt quasi die Masse von allen anderen Teilchen und dadurch quasi bestimmt es die Materie. Aber am Ende ist es einfach wieder ein Feld, so wie andere Felder zwischen den Teilchen, die die Wechselwirkung beschreiben, die eben zu den Eigenschaften dieser Teilchen führt und dieser Materie führt, die wir kennen.
Sie haben einen anderen ganz interessanten Physiker und Informatiker kennengelernt, Sir Tim Berners-Lee. Der hat das World Wide Web konzipiert, kann man sagen.
Ja, er hat das World Wide Web am CERN entwickelt, eben fürs CERN, um eben die Daten, die am CERN gespeichert sind, über Internet zu den verschiedenen Forschungseinrichtungen auf der Welt zu verteilen in einer einfachen Form und Weise und hat eben dafür das World Wide Web entwickelt, das wir heute alle kennen. Wenn wir auf eine Internetseite gehen, dann ist das eben immer mit diesem www am Anfang, diesem World Wide Web und dann der Adresse der Internetseite kommt man dann eben auf die verschiedenen Seiten im Internet. Und auch Tim Berners-Lee war mehrmals am CERN und ich konnte auch einen Vortrag von ihm mir anhören und dabei sein bei einem Vortrag von Tim Berners-Lee.
Ist schon etwas Besonderes.
Ja, es ist schon toll, diese namhaften Wissenschaftler und Ingenieure zu sehen und teilweise einige auch kennenzulernen. Ich habe auch mit Günter Di Sartori, dem Südtiroler, der im Rektor der ETH Zürich ist, am CERN im Restaurant einmal einen Kaffee getrunken. Es ist schon eine sehr interessante Zeit gewesen am CERN.
Sie haben ja auch Peter Higgs kennenlernen dürfen, das heißt, Sie sind mit ihm in der Schlange gestanden, um was zu sehen?
Als eben das Higgs-Teilchen gefunden wurde, gab es dann natürlich eine Feier, wo eben auch Peter Higgs anwesend war. Und ich bin dann auch zum CERN, bei der Feier dabei zu sein. Nach dieser Feier konnte man auch die Teilchendetektoren besichtigen. Und ich bin mit meiner Freundin dann zu dem ALICE-Teilchendetektor gegangen, weil ich habe für ALICE während meiner Doktorarbeit gearbeitet, für den ALICE-Detektor. Und in der Schlange beim Eingang des Detektors vor mir war zufälligerweise Peter Higgs auch, der eben auch diesen ALICE-Detektor anschauen wollte.
Er war ja der Star,
genau.
Und wartet in der Schlange.
Genau, er hat ganz normal, wie wir auch alle, in der Schlange gewartet. Und ist nicht nach vorne gegangen und hat gesagt, ich bin Peter Higgs, kann ich da rein oder so. Und ich habe mich auch kurz mit ihm unterhalten. Ein ganz netter Mensch, ja.
Der Ingenieur Christian Batauner heute im Radio Wohnzimmer auf Radio Südtirol zu hören. Am Mikrofon Sigrid Flänger. Christian Batauner, wir haben es schon erwähnt, Sie sind in Frangard aufgewachsen. Sie hatten ein Obst- und Gemüsegeschäft und Ihre Mutter hat da auch mitgeholfen.
Genau, und mein Vater war eben beim Möbelplaner. Als Inneneinrichter.
Genau, und Sie kennen sich mit Wein, mit Obst und Gemüse auch aus, weil Sie wahrscheinlich auf den Wiesen mitgearbeitet haben.
Ja, natürlich als Kind bin ich sehr viel auch in unserem Weingut gewesen, wo wir dann auch viel Gemüse und auch ein bisschen Obst angebaut haben. Und das bin ich bis heute. Also helfe ich meinem Vater im Weingut und bei seiner Arbeit, täglichen Arbeit, so gut ich kann in meiner Freizeit. Und es ist auch eine sehr interessante Arbeit, eben etwas wachsen zu lassen und eben etwas zu erzeugen, wie eben Trauben oder eben Obst und Gemüse.
Wir sind stehen geblieben eben bei Ihrer Doktorarbeit am CERN. Sie sind dann, ich glaube, unmittelbar danach nach Südtirol gekommen.
Ja, genau.
Sie haben nämlich Ihren Chef kennengelernt, wo? Von Microgate meine ich jetzt. Das ist Roberto Biasi. Den haben Sie kennengelernt. Wo genau?
Ja, das war, ich bin, während ich am CERN war, Netzwerk Südstern beigetreten, in einem Netzwerk, das Südtiroler im Ausland vernetzt. Da gab es eine Veranstaltung, die organisiert wurde von dem Netzwerk, wo sie den Südtiroler Manfred Fuchs eingeladen haben, einen Vortrag zu halten hier in Bozen. Manfred Fuchs ist der Bruder von Frau Fuchs, die im Forst die Brauerei hat. Und er selbst hat eine Firma in Bremen gegründet mit seiner Frau, die eben Satelliten baut. Und der kam eben dann auf Einladung von Südstern nach Südtirol einen Vortrag halten. Und den wollte ich mir unbedingt anhören. Und bin dann von Genf ein Wochenende nach Südtirol gekommen und habe mir seinen Vortrag angehört. Und es gab da ein Aperitif danach und ich habe mich dann zum Tisch von Manfred Fuchs gestellt, wo ein anderer Herr war, eben Roberto Biasi, der Manfred Fuchs erklärt hat, was Microgate eben auch macht und dass sie eben ein Projekt gerade haben für einen adaptiven Spiegel auf einen Satelliten mit einer italienischen Satellitenbaufirma, die aber mit eben dieser OHB Bremen von Manfred Fuchs zusammengearbeitet hat. Und hat ihm eben das Projekt ein bisschen erklärt und was Microgate eben sonst so macht. Und das hat mich dann sehr interessiert. Und dann ist das eben zustande gekommen, dass ich am Ende bei Microgate angefangen habe zu arbeiten.
Ja, ist sicherlich sehr interessant, denn zum Beispiel auch während Corona haben Sie ein Teleskop in Betrieb genommen, in der Firma Microgate in Südtirol, eben aus der Ferne. Das Teleskop stand in Hawaii?
Genau, das war eben unsere Elektronik, die wir nach Hawaii zu den Keck-Teleskopen geliefert haben. Das sind zwei Teleskope auf dem Mauna Kea, dem sozusagen höchsten Berg der Welt. Er ist aber 6000 Meter unter dem Meeresspiegel und 4000 über dem Meeresspiegel. Das heißt, er ist insgesamt von seinem Sockel bis zum Gipfel mit 10.000 Metern der höchste Berg der Welt, aber er ist nur 4200 Metern über dem Meeresspiegel. Also Everest ist natürlich der höchste Berg der Welt über dem Meeresspiegel. Und das sind eben diese zwei optischen Teleskope, die zu den derzeit größten optischen Teleskopen der Welt zählen. Und für die haben wir die Elektronik zur Ansteuerung der adaptiven Spiegel entwickelt. Und die erste Version haben wir schon vor etlichen Jahren, also ich glaube 15, 20 Jahren, an Keck geliefert und sie wollten jetzt eine modernere Version, ein Upgrade und ich hatte dann das Upgrade entwickelt und musste unsere Elektronik drüben in Betrieb nehmen, konnte aber nicht rüber, weil eben Corona war und dann wurde das alles von hier aus über Internet remote gemacht.
Waren Sie selbst in Hawaii?
Ich hatte das Glück, letztes Jahr nach Hawaii eben zu kommen, zu diesen Keck-Teleskopen, weil die hatten einen neuen Spiegel gekauft, den sie an unsere Elektronik anschließen wollten. Und ich bin dann Mitte letzten Jahres dann rüber und habe den neuen Spiegel in Betrieb genommen mit unserer Elektronik, also die Ansteuerung dieses neuen Spiegels.
Was haben Sie in Hawaii sonst noch gesehen und erlebt?
Ja, ich war zwei Wochen drüben. Eine Woche habe ich gearbeitet, eine Woche habe ich mir Urlaub gegönnt und habe dann dort geschnorchelt und ein bisschen Apnoe gemacht. Habe dann Mantarochen beim Nachtschnorcheln beobachtet, gesehen, also sehr, sehr interessant.
Das sind diese großen, flachen Fische.
Also genau. Diese Rochen mit dem Schwanz hinten raus und ja, mit Spannweiten von circa 3 bis 4 Metern.
Waren Sie in Chile auch in der Atacama-Wüste?
Ja, ich war 2023 im November in Chile. Für mich war so das Beste der Nachthimmel. weil eben dort ist der beste Ort auf der Welt, eben um den Himmel zu beobachten. Deswegen sind so viele Teleskope da in dieser Atacama-Wüste.
Warum ist das so gut zu beobachten?
Weil dort eben diese hohen Berge sind, eben die Anden, wo zwischen 2.000 bis 5.000, 6.000 Metern Meereshöhe. Aber trotzdem ist ein Wüstenklima, das heißt, auch auf großer Höhe ist es sehr trocken und deshalb die Luft rein. Und zusätzlich ist es auch ringsum nicht viele Städte, die diese sogenannte Lichtverschmutzung verursachen. Und deshalb ist es eigentlich der beste Ort auf der Welt, um zu beobachten. Aber natürlich kann man nicht alle Teleskope dorthin stellen, weil dann würde man nur das Weltall von der Südhalbkugel aus beobachten können. Wir brauchen natürlich eben wie Keck dann auch etwas auf der Nordhalbkugel.
Und wo befinden sich die anderen?
Eben Hawaii, auf dem Mauna Kea sind auf der Nordhalbkugel einige und Teneriffa und La Palma ist ein sehr guter Ort auf der Nordhalbkugel. Und natürlich eben, wie gesagt, viele sind eben dort in der Atacama-Wüste auf der Südhalbkugel.
Sie waren ja auch in Ägypten. Haben Sie dort auch den Sternenhimmel gesehen? Denn auch dort kann man ihn sehr gut beobachten.
Ja, ich war da eigentlich nur vom Tauchclub aus zum Tauchen. Und ein Highlight war das Wrack der Tistlegon, das so ein Frachter war, der eben dort auf einer moderaten Tiefe liegt, also um die 30 bis 50 Metern. Und da kann man eben natürlich mit Guide, aber man kann auch in das Schiff rein, in den Frachtraum und man sieht dort noch die Jeeps und die Motorräder und die Waffen und viele verschiedene Sachen. Das war schon auch sehr aufregend. Ja.
Sie haben natürlich mehrere Hobbys. Sie sind bei der Musikkapelle in Eppan wahrscheinlich oder in Frangard. Sie sind bei der Musikkapelle Frangard und Sie sagen, dass Zurückkommen von der Schweiz nach Südtirol war vielleicht auch deswegen eher einfach, weil Sie Ihre Freunde hier noch hatten. Sie haben den Kontakt gehalten und gepflegt, auch während Ihres Studiums in Graz und auch während Ihres Aufenthalts in Genf.
Genau, damit ist dann das Zurückkommen von Genf nach Hause sozusagen nicht so schwer gefallen. Ich hatte ja meine Kontakte noch hier.
Es war eher schwierig, vom Dorf nach Graz zu gehen. Warum denn?
Ja, es war eher so, vom Land in die Stadt zu ziehen. Also Graz ist doch eine bisschen größere Stadt.
Und haben Sie sich einsam gefühlt oder warum ging es?
Nein, einsam nicht. Es war einfach, das Stadtleben war halt ein bisschen anders. Ich war da in einem Kondominium mit mehreren Wohnungen und Lärm und Verkehr war einfach ein bisschen anders.
Also mit anderen Worten, Sie sind kein Stadtmensch.
Nein, ich bin effektiv kein Stadtmensch, ich bin mehr ein Landei. Ja,
ja, genau. Sie sind auch bei der Sternwarte tätig.
Ja.
Genau. In welcher Funktion nochmal?
Also ich bin Mitglied bei den Amateurastronomen Max Valier hier und wir haben die Ehre, die Sternwarte in Gummer zu führen und bieten dort mehrmals die Woche Führungen an für die Bevölkerung. Da kann jeder sich anmelden und hinkommen. Wir haben fix 3 Termine in der Woche am Abend, immer sofern das Wetter es zulässt. Und im Sommer haben wir auch Termine untertags für Sonnenbeobachtung und natürlich verschiedene Sonderführungen, die wir noch zusätzlich machen. Ja.
Von was sind die Besucher am meisten begeistert?
Einerseits, wenn wir dann die Objekte zeigen und eben dann
welche Objekte?
Verschiedene, also auch eben, wie gesagt, Andromeda-Galaxie oder so, wenn man dann erklärt, wie weit diese Objekte dann weg sind, die wir dann trotzdem mit den Teleskopen noch sehen können, eben Andromeda-Galaxie 2,5 Millionen Lichtjahre, dass eben das Licht so lange braucht, von dort zu uns zu kommen, das beeindruckt dann die Menschen schon meistens sehr.
Und was beeindruckt Sie immer noch?
Mich beeindruckt immer noch, natürlich Jupiter und Saturn anzuschauen, ist immer sehr schön, weil man da viel Struktur sieht und so. Vor allem so fremde Galaxien, die beeindrucken mich immer, wenn man die trotz ihrer großen Entfernung sehen kann. Und eben, wenn man sich dann vorstellt, wie viele Sterne in solch einer Galaxie sind und wie viele Planeten um vielleicht diese Sterne kreisen. Und das ist dann schon beeindruckend, um sich dann vorzustellen, dass wir die einzigen im Universum sind als Lebensformen. ist schon schwer zu glauben.
Welches ist Ihr Lieblingsthema, abgesehen von dem, was Sie schon erzählt haben?
Eine interessante Sache, die ich erzähle, ist das Signal, das mit einem Radioteleskop von der Erde in den Sternhaufen M13, Herkules, ein Sternbild gesendet wurde, wo wir quasi eine Nachricht gesendet haben mit unseren Koordinaten vom Weltall aus gesehen, mit unserer DNA, mit unserer Musik, mit unserer, also verschiedene Informationen über uns, eben mit der damals halt. Es war ja, ich will jetzt nicht sagen ein Jux, aber es war halt eine Idee von Wissenschaftlern, senden wir mal ein Signal an vielleicht außerirdisches Leben, vielleicht können sie das ja empfangen und uns zurückantworten. Aber wenn man dann auch weiß...
Also man kann ein Signal mit unserer DNA senden?
Ja, also mit digitaler Form, ja.
Ja?
Ja, aber wie gesagt, der Sternhaufen ist dann doch ein paar tausend Lichtjahre entfernt. Das heißt, bis Sie dann dieses Signal bekommen und bis wir die Antwort bekommen, dauert es, glaube ich, ein bisschen lange.
Christian Patauner, die meisten in Ihrem Umfeld, also ich meine jetzt Ingenieure, sind, denke ich, nicht besonders religiös. Das trifft auf Sie aber nicht zu.
Stimmt, also ich bin schon religiös, also nicht extrem, aber ich bin schon religiös, katholisch erzogen.
Im klassischen Sinne, aber warum? Wie kommt es?
Ja, ich finde, Religion ist ein wichtiger Teil auch vom Leben. Wir haben viel entdeckt in den letzten Jahren und wir haben auch entdeckt, dass wir viel nicht wissen momentan. Also vor allem zum Beispiel, wenn man ins Weltall blickt, sind wir drauf gekommen, dass das, was wir bisher entdeckt haben und verstanden haben, circa 10% ist von dem, was es da draußen geben muss. Und dann eben die Idee davon, dass es keinen Gott gibt, weil wir es schaffen, alles selber zu wissen und selber herauszufinden, wie alles funktioniert, finde ich ein bisschen nicht so richtig. Und außerdem auch die Religion hilft einem einfach, wenn man schwierige Zeiten überstehen muss. Und dann bin ich froh für mich, dass ich dann auf meine Religion zurückgreifen kann, die mir Kraft und Halt gibt. Ich weiß nicht, was dann die anderen machen in solchen Zeiten, weil mit Formeln ist dann schwieriger, etwas dagegen zu tun.
Microgrid hat eine interessante Tochterfirma. Was macht die?
Genau, die heißt MPD und die entwickelt Einzelphotonenzähler, sogenannte kleine Detektoren, die einzelne Lichtteilchen detektieren können. Und diese Detektoren werden zum Teil auch in der Medizin eingesetzt, um eben zum Beispiel Krebsforschung zu betreiben, wo man Kontrastmittel in den Patienten schickt und dann von außen quasi mit diesen Detektoren ohne invasiven Eingriff sehen kann, wo sich Krebszellen befinden und so weiter. Auch im Hirn wird es getestet, ob man da Tumore besser erkennen kann mit diesen Detektoren.
Detektoren oder, sind was?
Detektoren sind Geräte, die eben diese Teilchen aufzeichnen und eben wissen, dass sie jetzt gekommen sind und genau auch die Zeit messen, wann sie gekommen sind, weil wenn man dann auch die Zeit misst, ganz präzise natürlich, kann man zum Beispiel auch, wenn man sich das vorstellt, eine Kamera, nicht, die zeichnet normal in 2D auf, wenn man nur eine Kamera hat und hat ein flaches Bild. Wenn man 3D will aufzeichnen, braucht man mindestens zwei oder mehr Kameras, um dreidimensional aufzuzeichnen. Aber wenn man zum Beispiel diese Detektoren nimmt, die eben auch so ein Chips wie eine Kamera sind teilweise, und die Zeit genau messen kann, dann kann man mit einer Kamera auch 3D aufzeichnen, weil man weiß dann 2D dadurch, dass man weiß, wo kommen die Lichtteilchen her. Und wenn man weiß, wann sind sie angekommen, dann kann man auch die Tiefe wieder auflösen. Und zum Beispiel auch das sind Anwendungen, die eben mit diesen Geräten von MPD entwickelt und erforscht werden.
Christian Patauner, wir haben ja schon gehört, dass Sie recht gerne verreisen. Sie waren auf den ABC-Inseln, die liegen in der Karibik. Sie waren aber auch auf den Seychellen. Und was haben Sie da gesehen? Also da haben Sie auch Tiere beobachtet.
Ja, auf den Seychellen waren wir auch, ich mit meiner Freundin und einem Freund. Und unter anderem haben wir dort die Riesenschildkröten besucht auf einer Insel. Eben diese riesigen Landschildkröten, die es nur auf den Galapagos-Inseln und eben auf den Seychellen gibt. Und da gibt es einen Naturpark, wo diese Schildkröten dann auch betreut werden.
Wie groß sind die denn?
Ja, die sind schon so 1,5 Metern groß und eine Tonne oder mehr schwer. Also wenn die dann auf den Fuß treten würden, wäre der dann recht platt. Und es ist dann auch sehr interessant, wenn die dann gehen mit ihrem Panzer und sich dann hinsetzen sozusagen, also den Panzer absenken, dann vibriert richtig der Boden unter ihnen. Wenn sie dann so runterklappen, das ist schon interessant, ja.
Christian Bartauner, Sie arbeiten für die Firma Microgate. Diese Firma ist bei der Entwicklung von Teleskopen beteiligt, und zwar im Speziellen geht es um Spiegel, die was machen?
Das sind sogenannte adaptive Spiegel, mit denen man die Störung des Lichtes vom Weltall korrigieren möchte, eben um dann von der Erdoberfläche aus gestochen scharf ins Weltall blicken zu können, da eben unsere Atmosphäre das Licht, wenn es zu uns kommt, auf die Erdoberfläche verzerrt und stört. Deshalb ist man früher dann zu Weltraumteleskopen übergegangen, wie eben dem Hubble oder eben das neue, das James Webb Space Teleskop. Und mittlerweile mit diesen adaptiven Spiegeln ist es eben möglich, diese Störung der Atmosphäre zu korrigieren und damit dann wieder von der Erde aus mit noch größeren Teleskopen noch besser ins Weltall zu blicken.
Und diese Teleskope stehen in Hawaii oder auf Hawaii und eben in der Atacama-Wüste. Wir haben es am Anfang schon erwähnt. Und
genau.
Die Technik stammt aus Südtirol.
Ja, wir haben ein Teleskop in Chile, diesem adaptiven Spiegel, ausgestattet, mehrere in den USA, und eben auf Hawaii haben wir bei den Keck-Teleskopen die elektronische Steuerung von solchen Spiegeln entwickelt und eben für das neue riesige optische Teleskop, das ELT, das eben in Chile jetzt im Bau sich befindet, machen wir auch den adaptiven Spiegel.
Da sind Sie gerade dabei?
Genau, da sind wir gerade dabei. Der Spiegel ist zurzeit bei uns in der Firma und wir sind dabei, alles zu testen, dass alles funktioniert, bevor er dann rüberkommt nach Chile.
Also Sie haben ja bereits Ihren Traumjob gefunden.
Ja, bereits meinen Traumjob gefunden.
Und Sie machen ja schon etwas Spannendes. Und gibt es etwas, was Sie außerdem noch gerne machen würden?
Aber es wäre schon sehr, sehr schön, mal die Erde von außen zu sehen.
Wofür ist es eigentlich notwendig, diese Spiegel zu bauen, die Sie mithelfen zu bauen? Was nützt uns das, in den Weltraum sehen zu können?
Es geht um Grundlagenforschung, um eben das Bedürfnis des Menschen, die Neugier zu befriedigen, um zu wissen, was ist da draußen, was gibt es da draußen, oder eben auch, wo kommen wir her, wieso gibt es uns hier auf dieser Erde, was hat dazu geführt, gibt es noch andere Lebensformen außer uns im Weltall, können wir die finden? Man muss auch bedenken, dass diese Grundlagenforschung, wie man eben auch am CERN eindrucksvoll sieht, zu wirklich praktischen Anwendungen dann auch führt, nicht? Wie das World Wide Web, das am CERN von Tim Berners-Lee entwickelt wurde, das ja jetzt jeder benutzt, oder eben auch ein Vorläufer der Maus wurde am CERN entwickelt. Und auch bei diesen Teleskopen, um diese zum Funktionieren zu bekommen, muss man wirklich die derzeit mögliche Technologie an ihr Limit bringen und alles rausholen, was geht, und vielleicht auch weiterbringen, um noch mehr bessere Technologie zu schaffen, um überhaupt diese neuen Teleskope zu ermöglichen, um eben noch tiefer, noch präziser ins Weltall zu schauen und eben neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Also wir haben es ja schon gehört, dass Sie gerne in den Weltraum reisen würden, was ja unmöglich ist. Ist das etwas, gibt es etwas, was Sie auch noch neugierig macht?
Ja, ich muss sagen, ich bin sehr passioniert auch eben im Bereich Tauchen und eben im Meer. Und ich mache gerade einen Kurs fürs Apnoe-Tauchen, also ohne Flasche. Ja, das ist schon auch sehr, sehr interessant. Und auch eben die Unterwasserwelt zu erkunden, finde ich sehr spannend.
Also Sie machen einen Kurs im Apnoe-Tauchen. Ich kann mir vorstellen, dass man viele Atemübungen machen muss, um es zu schaffen. Wie läuft das ab, wenn man diesen Kurs macht? Also wie schafft man das? Wie läuft das Training ab?
Ja, wir treffen uns einmal die Woche zum Kurs im Lido in Bozen, jetzt im Winter natürlich, und versuchen eben mit verschiedenen Übungen unsere Leistung zu verbessern.
Wie, welche Übungen?
Ja, zum Beispiel unter Wasser eine gewisse Länge zu schwimmen, eben von 50 Metern, also es sind ein 25 Meter Becken, das heißt hin und her ohne Flossen, oder eben 75 Meter mit Flossen ist die Vorgabe für den dritten Grad. In dem Niveau jetzt, wo ich mich bewege, ist mehr der Kopf, der einen zwingt, nach oben zu kommen.
Danke, Christian Patauner, dass Sie bei uns im Radio Wohnzimmer waren. Christian Patauner, Sie sind Ingenieur bei der Firma Microgate und haben Ihre Doktorarbeit am berühmten CERN in Genf gemacht. Ja, Sie haben uns jetzt einiges erzählt über das CERN und eben über Ihre Arbeit. Wer das Radio Wohnzimmer gerne nachhören möchte, das ist möglich auf unserer Seite www.reisetirol.it. Schön, dass Sie hier waren, Christian Patauner.
Vielen Dank für die Einladung, war sehr toll. Thank you.